Willkommen zu meinem Vortrag. Die Zielgruppe sind Leute, die noch Windows benutzen und gerne auf Linux wechseln möchten. Also jetzt nicht überzeugt werden müssen, dass sie auf Linux wechseln. Dafür habe ich einen anderen Vortrag. sich jetzt fragen, ja, wie macht man denn das? Weil für Windows geht man in den Laden, kauft sich da einen Laptop, da ist das drauf. Und bei Linux muss man das selber machen. Das ist natürlich nicht so nett, aber das ist auch gar nicht schwierig. Wir reden heute über folgende Themen. Wo kriegt man Hilfe, wenn man Fragen hat? Was ist mit dem Wort Distribution gemeint? Kennt man ja von Windows auch nicht so. Was sind diese Varianten Ubuntu, Kubuntu und Xubuntu? Weil ich werde das am Beispiel vom Kubuntu erklären, weil ich auch von kubuntu.org komme. Aber viele Sachen, die ich erkläre, würden auch auf andere Linux-Distributionen passen. Woher kriegt man es? Was muss man vor der Installation machen, damit alles glatt geht? Über die Installation selber kann man gar nichts sagen, weil die so einfach ist, aber ich werde dazu auch eine einzelne Folie haben. Und dann, was macht man als erstes nach der Installation? Was sind die ersten Konfigurationsschritte? So, wo gibt es Infos und Hilfe? Erstmal für Kubuntu halt, speziell bei kubuntu.org. Am wichtigsten ist unser Forum. Das ist auch der Teil, der noch am lebendigsten ist. Wir haben auch eine Mailingliste und wir sind auch im IRC. Auch wenn man Kubuntu benutzt, sollte man sich auf ubuntuusers.de umschauen, vor allen Dingen im Wiki. Das deckt auch Kubuntu mit ab. Da gibt es auch spezielle Einsteigerbereiche, aber man findet dort zu fast jedem Thema etwas. Und es gibt in den meisten Orten lokale Treffen unter verschiedenen Namen, Linux User Group, Unix User Group, manchmal spezielle Ubuntu-User-Treffen, wo das einem nette Leute auch dabei helfen. ich bin leider sehr erkältet. Ich hoffe, euch werden die Ohren nicht abfallen. So, da meistens die Frage kommt, was ist ein IRC? IRC ist eine Art von Chat. Die meisten Linux-Distributionen bieten Chats mit Hilfe an. Man installiert sich einen Chat-Client, einen IRC-Client, zum Beispiel die Firefox Extension Chatzilla, wenn man sich halt noch nicht damit näher beschäftigt hat. Und mit den drei Kommandos verbindet man sich mit einem Server. Die Kubuntu und Ubuntu Chaträume sind auf Freenode. Man setzt einen Nick und also einen Benutzernamen und dann geht man in einen Channel mit Join. So, was ist mit Distribution gemeint? Erstmal, was ist der Begriff? Natürlich könnte man, wenn man sehr viel Zeit hat und Spaß daran, sich selber seinen Linux-Kernel kompilieren und alle andere Software und das alles zusammenstellen, sodass das passt und die Abhängigkeiten alle funktionieren. Es gibt auch Leute, die das machen, aber die Mehrheit der Menschheit möchte sich nicht damit beschäftigen, jedenfalls nicht so intensiv. Deswegen machen das andere Leute schon für einen und stellen das alles in leicht installierbarer Form, als CDs und so bereit und als Repositories, aus denen man das installieren kann. Und dann gibt es da halt verschiedene Distributionen, zum Beispiel SUSE, Fedora, Mandriva, das jetzt Mageia heißt oder ein Split ist oder so, Debian, Ubuntu. Und es gibt noch viele andere. Aber das sind jetzt so ein paar Distributionen, die erstmal so prinzipiell für Einsteiger in Frage kommen. Debian Stable vielleicht ein bisschen mit Einschränkungen, aber die sind immer böse, wenn ich sage, dass sie nicht für Einsteiger geeignet sind. Die nächste Frage, die dann kommt, ist meistens, was ist denn der Unterschied zwischen Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu und Lubuntu? Im Prinzip ist das alles eine Distribution, also technisch gesehen. Gleicher Kernel und alles, gemeinsame Repositories. Man könnte sagen, das sind quasi nur verschiedene, ich sag mal, Installationsoptionen. Also Ubuntu ist ein Wort aus der Sprache der Xhosa. Das bedeutet Menschlichkeit oder Gemeinsinn oder das Miteinander Verbundenheit aller Menschen. Dieses Logo sind drei Menschen von oben betrachtet, die sich an den Händen halten. So, die Variante, über die ich vorwiegend rede, ist Kubuntu. Die Unterschiede sind die grafischen Oberflächen. Ubuntu hat früher GNOME benutzt, jetzt benutzen sie eine eigene grafische Oberfläche, Unity. Kubuntu benutzt KDE. Xubuntu benutzt XFCE und Lubuntu benutzt LXDE. Wir werden uns das mal anschauen. Es gibt noch ein paar andere Varianten. Edubuntu ist für Schulen, Ubuntu Studio ist für so Videobearbeitung und sowas. Und dann gibt es noch einen Haufen andere inoffizielle Varianten. So, KDE, da habe ich keinen Screenshot von, weil ich euch das einfach direkt in meinem System zeigen werde. Das ist KDE, sieht erstmal prinzipiell so ein bisschen aus wie Windows. Man hat halt zumindest standardmäßig seine Leiste unten. Man hat ein K-Menü, in dem die Programme so sortiert sind. Man kann auf seinem Desktop eins oder mehrere Widgets einfügen. Auch kann man in seine Kontrollleiste mehrere Widgets einfügen. Manche können sowohl auf dem Desktop als auch in der Kontrollleiste leben. Und jedes einzelne Element hier ist ein Widget. Ich kann also dieses K-Menü durch eine andere Art von Menü ersetzen. Ich kann die Uhr durch eine andere Art von Uhr ersetzen. Es gibt bestimmte Uhren, von denen macht es auch relativ viel Sinn, die auf dem Desktop zu haben. Vielleicht eine Weltzeituhr, weil die nicht zu viel Platz wegnimmt. Widgets oder Plasmoids heißen auch Mini-Programme. Dann kann ich hier aus der Liste das auswählen, mir irgendwo hinziehen, wenn ich will, positionieren. Das ist, ich sag mal, die Besonderheit von KDE, dass das besonders gut konfigurierbar ist. Man muss es aber auch nicht konfigurieren, wenn man nicht will. Also so wie es jetzt aussieht, ist es fast im Urzustand. Ich habe hier ein weiteres Widget bis jetzt erst hinzugefügt. So, dann gehen wir mal zu Unity. Sowohl GNOME als auch Unity haben als Prinzip, dass sie absichtlich nicht so konfigurierbar sein wollen wie KDE, weil sie sagen, ja, die meisten User konfigurieren das ja eh nie und das verwirrt Benutzer nur. Also KDEler machen immer Witze über, so wie so eine GNOME-Konferenz läuft, so dass sie halt wieder mal ein paar Features streichen, das ist dann das neue Feature für das neue Release. Dummerweise ist das kein Witz, das läuft tatsächlich so. Aber ich meine, also Unity ist wohl vor allen Dingen für Leute, die von Apple rüberkommen, relativ angenehm zu benutzen. Ich finde es ganz schrecklich, ich kriege überhaupt nichts hin, ein Programm zu starten oder ein Fenster zu schließen, ist da für mich schon schwierig. Aber wenn es für Apple-User schön ist, oh gut. XFCE ist die grafische Oberfläche. Man sieht hier so ein bisschen, das ist eine Leiste, standardmäßig zumindest eine Leiste oben. Es braucht weniger RAM und CPU. Es gibt halt nicht so viel Bling-Bling und Schnickschnack und sowas. Läuft auf älteren Rechnern dadurch. Ist aber trotzdem genauso einfach zu bedienen. Man muss jetzt nicht irgendwie dadurch irgendwelche Dinge auf merkwürdige Weise machen. Es ist sehr leicht zu bedienen. Ist für Umsteiger oder ich sag mal vor allen Dingen für Leute, die selbst mit Windows überfordert sind, würde ich sagen, ist XFCE sogar am einfachsten zu benutzen. Wenn man halt dann USB-Stick einsteckt, ist es halt gleich auf dem Desktop und man geht dann gleich auf und sowas. Also man kann halt irgendwie nichts falsch und nichts kaputt machen, so ungefähr. Man kann halt auch nicht so viel konfigurieren und einstellen wie unter KDE. Also wer lieber mal irgendwie ein bisschen was umstellen möchte, der geht dann halt schon schneller an seine Grenzen. Aber es ist schon eine ganz schöne Variante. LXDE braucht noch weniger RAM und CPU. Das läuft auch auf ganz alten Rechnern dadurch. Also das läuft sogar auf Rechnern, wo Windows XP schon nicht mehr flüssig läuft. Okay, so wie kriegt man jetzt raus, welches man benutzen sollte? Man kann die alle einfach mal ausprobieren. Man kann die auf CDs, teilweise auf DVDs, teilweise auf Live-USB-Sticks drauf installieren und von denen booten, ohne das auf seinem Rechner installieren zu müssen. Alternativ könnte man es in einer VM laufen lassen. Und dann sollte man jetzt zum Beispiel nicht danach gehen, welcher Browser standardmäßig installiert ist oder wie das Farbschema ist oder sowas. Das lässt sich alles nachinstallieren, super leicht und ändern. Sondern ich würde sagen, man sollte sich den Dateimanager anschauen, ob man mit dem gut klarkommt, weil das lässt sich zumindest für einen Anfänger jetzt nicht so trivial umstellen, welcher Dateimanager benutzt wird. Man sollte sich halt angucken, ob man die Systemeinstellungen oder generell Einstellungen funktionieren, ob man damit zurechtkommt und generell so mit dem Look and Feel, ob einem das gefällt. Im Endeffekt würde ich sagen, es macht jetzt nicht so den Unterschied. Im Prinzip sind alle grafischen Oberflächen am Ende gleich gut, also probiert alles aus und kriegt selber am Ende raus, dass KDE die beste ist. Ah ja, das hatte ich schon gesagt, es gibt Live-CDs, Live-DVDs, USB-Sticks. Wenn man bis jetzt nur Windows hat, dann sollte man das Programm Unit Bootin installieren. Da Also wie man einen Live-USB-Stick erstellt, im Prinzip muss man so ein ISO-Image, das eigentlich für eine CD oder DVD ist, runterladen und dann halt mit entweder halt die Dateien auspacken und selber auf den USB-Stick und dann ein paar Sachen konfigurieren, viel zu anstrengend, nimmt man Unit Bootin oder unter Linux halt einen USB-Creator, sagt ihm, hier ist die CD, mach das mal, da ist der USB-Stick, fertig. Das Unit Bootin geht sogar noch einen Schritt weiter, man muss nicht mal selber das Image vorher runterladen von den, ich sag mal, hausüblichen Distributionen, also die Liste, die ich vorhin gezeigt habe und noch ein paar, kann man da alle aus einer Liste auswählen in verschiedenen Versionen und sagen, hier, das da will ich haben und dann lädt er das sogar selber runter und macht das auf den USB-Stick. Prinzipiell sollten Kubuntu und Ubuntu auf 1 GB USB-Sticks passen. Ist eigentlich darauf optimiert, dass sie halt da gerade drauf gehen. Ich habe aber schon erlebt, dass das manchmal nicht geht. Also manche 1 GB USB-Sticks haben vielleicht nicht ganz 1 GB, mit 2 GB geht es immer. Ja, Ubuntu und alle Varianten davon, Kubuntu, Xubuntu und sowas, sind sehr für Einsteiger geeignet. Ein Punkt, der dafür spricht, ist die einfache Installation. Diese Varianten, Ubuntu, Kubuntu und sowas, die sorgen dafür, dass man bei der Installation nichts auswählen muss. Also wenn man irgendwie eine Distribution, die das nicht so aufgeteilt hat, installiert, hat man häufig, kommt halt ein bisschen drauf an, so eine lange Liste von Programmen und muss dann halt auswählen, ich möchte das oder das oder das. Und als Linux-Neuling weiß man jetzt halt nicht, ja, was ist denn der Unterschied zwischen Kate und Karite und gedit und nedit, mal alles installieren. Dann hat man hinterher 10 Texteditoren und vielleicht fehlt einem irgendein wichtiges Programm, weil man es nicht gesehen hat. Und ja, so Ubuntu oder Kubuntu oder sowas, da klickt man immer nur weiter, weiter, weiter und das installiert einfach alles, was halt da zusammenpasst. Und halt für Kubuntu werden halt lauter KDE-Programme installiert, für Unity werden halt lauter GTK, also so GNOME-Programme installiert und für jeden Zweck ein Programm. Das ist dann halt ein Texteditor und dann ist halt ein Browser da und ein E-Mail-Programm. Und wenn man halt was anderes will, kann man es leicht nachinstallieren. Geht man in das Paketmanagement-Programm und sagt, dieses Programm will ich noch zusätzlich haben. Und wenn man aber nicht weiß, was es für andere Programme gibt, dann muss man sich auch nicht damit beschäftigen. Dann hat man jetzt halt eins für den Zweck. Die Ubuntu-Community ist auch besonders einsteigerfreundlich. Man kriegt relativ selten gesagt, hier, read the fucking manual, sondern wird meistens doch recht nett an der Hand genommen. Und das Motto von Ubuntu ist auch so, Linux for human beings. So. Woher kriegt man es, wenn man es runterlädt? Auf kubuntu.de.org, also sozusagen meine Website. Rechts oben ist ein Download-Button, da die neueste Version nehmen oder die neueste LTS Long-Term Support Version. Wenn man Anfänger ist, vielleicht eher Long-Term Support Versionen nehmen, die muss man nicht so oft updaten. Ja. Wenn man halt eine andere Variante, Ubuntu oder Xubuntu oder irgendwie sowas oder Ubuntu Server oder sonst was braucht, im Ubuntu User Wiki die Downloads-Seite. Wenn man kein schnelles Internet hat, also eine Möglichkeit ist, wenn ihr einen USB-Stick dabei habt, könnt ihr hier an den Stand kommen, können wir euch ein Image auf einen CD, auf den USB-Stick machen, wenn der leer ist. Wenn er nicht leer ist, ist er hinterher leer. Die andere Möglichkeit ist, es ist auf so verschiedenen PC-Zeitschriften ist Ubuntu relativ häufig drauf. Auch wenn es jetzt keine Kubuntu-CD ist oder DVD, die CD passt inzwischen nicht mehr, weil es ein Gigabyte ist, man kann auch Ubuntu mit Unity installieren und dann das Paket Kubuntu-Desktop nachinstallieren. Dann hat man hinterher auch Kubuntu. Kann man beim Login auswählen, ob man jetzt Unity will oder Plasma. Plasma ist die grafische Oberfläche von KDE, der Desktop von KDE. So, falls man halt keinen USB-Stick benutzt, sondern sich eine CD brennen möchte, man hat halt diese ISO-Datei. Dann kamen häufig Fragen so, ja, mein WinRAR hat das jetzt halt entpackt und was mache ich halt jetzt? Ja, das WinRAR schnappt sich mal diese Datei, weil es die halt als gepackte Datei sieht. Das soll man aber nicht entpacken. Man lässt diese ISO-Datei so, wie sie ist. Und in seinem Brennprogramm, in den meisten Brennprogrammen ist halt so die große Auswahl, ist es eine Daten-CD oder eine Musik-CD? Ja, keins von beiden. Meistens in irgendeinem Menü versteckt, Image brennen oder Abbild brennen oder ISO brennen, das muss man machen. Wenn man es als Daten-CD brennt, kann man die hinterher wegwerfen, das nutzt einem nichts. So, dann hat man halt so eine Download-Seite vor sich und sieht vielleicht bei diesen bisschen komischen Versionsnummern und den Architekturen und sowas nicht durch. Früher gab es auch noch diese Varianten, verschiedene CDs und DVDs, das gibt es nicht mehr. Die Versionsnummern bei Ubuntu und halt auch Kubuntu, also Ubuntu und Kubuntu erscheinen immer am gleichen Tag. Ja, die sind gleich nummeriert. Ist ja im Prinzip auch eine Distribution. Die werden so nummeriert, Jahr und Monat. Und sie erscheinen alle 6 Monate, im April und im Oktober. Und zwar Ende April und Anfang Oktober immer. Also ist jetzt halt 14.04, ist die Version vom letzten April, 14.10. Jetzt im nächsten Monat kommt 15.04 raus. Es wurde bisher nur einmal eine Version verschoben, also es gibt deswegen solche 6.06 gab es statt 6.04. Aber normalerweise erscheint das genau dann wie geplant. Ups. Je nach Variante haben die normalen so 7 bis 18 Monate Updates und dann gibt es Long-Term-Support-Versionen, die haben auch je nach Variante 3 Jahre oder 5 Jahre Support. Früher, also bis so vor einem Jahr oder anderthalb Jahren war es so, dass man gesagt hat, alle User können diese normalen Versionen benutzen. LTS ist so für Behörden und Firmen und sowas. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Jetzt ist es so, dass Ubuntu, Kubuntu und so, dass diese 6-monatigen Releases, dass die ein bisschen aggressiver vorgehen, ein bisschen riskanter, auch mal Software reinnehmen, die halt noch nicht so ganz so ausgereift ist und sowas. Jetzt sagen sie eher so, normale User sollten bei den LTS-Versionen bleiben, die jetzt auch ein bisschen häufiger rauskommen. Ich glaube, alle 2 Jahre ist jetzt festgelegt. Und nur, wenn man halt damit leben kann, wenn man halt auch mal einen Tag sein System nicht benutzen kann und warten muss, bis halt irgendein Fehler korrigiert ist oder den selber korrigieren kann und am nächsten Tag das Update machen kann mit der Fehlerkorrektur, dass man nur dann halt diese 6-monatigen Releases nimmt. Ich habe bis jetzt, seit das eingeführt wurde, gehabt, dass ich einen Tag mal insgesamt in den letzten 2 Jahren mein System dadurch nicht benutzen konnte, weil ein Fehler drin war. Neben der Versionsnummer haben die immer einen Codenamen. Der besteht aus 2 Wörtern. Das zweite ist immer irgendein Tier, kann auch ein Fabeltier sein, kommt nicht so drauf an. Das erste ist halt irgendein Adjektiv. Aber wenn man dann halt irgendwo so im Forum ist oder sowas, ist ein bisschen verwirrend, werden die meisten nur mit dem Adjektiv bezeichnet. Das wird aber als ein Substantiv benutzt. Sie sagen halt so, ja, mein Trusty hat dieses Problem oder sowas. Muss man halt als Neuling erstmal drauf kommen, dass das halt die Versionsnummer ist. So, Prozessorarchitektur werden nur noch 2 unterstützt. Das erste ist im Prinzip 32-Bit und das zweite 64-Bit. Früher wurde lange PowerPC unterstützt, aber das braucht man jetzt nicht mehr. Diese 32-Bit-Variante, die als i386 bezeichnet wird, kann man sowohl auf 64-Bit als auch auf 32-Bit-Rechnern installieren. Also das läuft dann trotzdem auf dem 64-Bit-Rechner. Falls der halt mehr als 4 GB RAM hat, kann man nur die ersten 4 GB davon ansprechen, weil darauf läuft das hinaus, die 32-Bit, das ist der Adressraum, 4 GB. Das i steht zwar für Intel, aber die AMDs unterstützen das auch. Also ist genauso. Dann AMD 64 ist zwar die Architektur von AMD, aber die normalen Intel-Rechner, die man so als Privatperson hat, haben auch die AMD 64-Architektur. Man muss jetzt nicht denken, ich habe einen Intel mit 64-Bit. Da gibt es zwar welche, die sind anders, aber das sind so Server von Firmen. Das braucht uns nicht zu interessieren. Da gehen halt 64-Bit drauf. Wenn man nicht so genau weiß, was man hat, kann man so eine Schätzung machen, wenn es ein neuerer Rechner ist, also 6 Jahre oder sowas, dann ist das ein 64-Bit-Rechner, sowohl für PCs als auch für Laptops. Ausnahme sind Netbooks, die meisten Netbooks, also so Atom oder sowas, das sind 32-Bit-Rechner. Ältere Rechner waren 32-Bit-Rechner. Wenn man sich nicht sicher ist, nimmt man halt 32-Bit. Oder man probiert es halt mit einem USB-Stick. Wenn er halt nicht booten kann und sagt, falsche Prozessorarchitektur, ja, dann war es wohl ein 32-Bit-Rechner und dann können die 64-Bit halt nicht starten. So, Installation. Was macht man vor der Installation? Also, eine Variante ist, der Rechner ist leer, da muss man nichts machen. Die andere Variante ist, man hat da ein Windows drauf und man möchte auch, dass das hinterher immer noch funktioniert. Das soll ja vorkommen. Man sollte sein Windows defragmentieren, weil das Windows verteilt die Daten auf der ganzen Festplatte und dann sollten die zusammengeschoben werden, sodass die am Anfang sind, sodass am Ende halt freier Platz ist, den das Linux benutzen kann. Man sollte ein Backup machen. Kommt halt drauf an, wie gut die Nerven sind. Ich habe bei den Linux-Installationen nie ein Backup gemacht, es ist immer gut gegangen. Aber man kann sich halt nicht hundertprozentig drauf verlassen. Also eigentlich ist es die Installation das Problem, dass wenn die Festplatte neu aufgeteilt wird, das ist ein Problem. Das kann halt unter Umständen sein, dass dann halt irgendwas schief geht, dann sind die Daten halt weg oder zumindest nicht so einfach wieder zu bekommen. Wenn man einen leeren Rechner hat, auf dem man gerne Windows und Linux haben möchte, das Windows zuerst drauf machen. Weil das Linux erkennt, dass da ein Windows ist und macht halt in dem Grab einen Eintrag für das Windows und beim Neustart kann man auswählen, möchte ich jetzt Windows oder Linux starten. Das Windows erkennt überhaupt nichts, das macht halt in diesem Bootloader-Bereich alles platt und dann kann man hinterher nur noch Windows starten. Das ist nicht der endgültige Todesstoß für das Linux da drauf, man kann dann halt so eine Grab-Wiederherstellung machen, aber damit muss man sich ja vielleicht nicht unbedingt als kompletter Neuling befassen müssen. Wenn man bis jetzt nur Internet Explorer benutzt, sollte man sich Firefox oder Chrome installieren. Und zwar aus folgendem Grund, Firefox und Chrome, die laufen auch unter Linux. Dann kann man einfach sein komplettes Profil darüber kopieren, dann hat man sofort seine ganzen Favoriten und seine gespeicherten Passwörter und sowas. Während Internet Explorer gibt es nicht auf Linux. So, wie geht die Installation? Die Installation geht so, dass man auf die Enter-Taste ein paar Körner schmeißt, ein Huhn daneben setzt und es so lange auf die Enter-Taste picken lässt, bis die Installation durch ist. Weil es ist wirklich so einfach. Man muss darüber nichts erklären, weil man kann nichts falsch machen. Natürlich, was mit dem Klicken stimmt nicht ganz. An einer Stelle muss man die Körner mal ein bisschen weiter verstreuen, sodass das Huhn sich auch einen Benutzernamen ausdenkt und ein Passwort. Aber das war's. Also entweder es ist so wirklich nur so weiter, so, also es ist schon vorausgewählt, zum Beispiel so, selbst die Zeitzone oder sowas ist schon, erkennt der schon automatisch. Nur falls er die halt falsch erkannt hat, muss man dann halt die richtige Zeitzone anklicken. Es ist schon die normale, wenn man halt am Anfang ausgewählt hat, man möchte es auf Deutsch haben, wählt er die normale Tastatur für Deutsch aus und sowas, muss man nicht umstellen. Es sei denn, man hat halt irgendwelche besonderen Bedürfnisse für seine Tastatur, dann kann man es halt umstellen. Partitionierung wird auch automatisch gemacht. Da sage ich gleich was zu. Das ist was, was man vielleicht öfter doch mal irgendwie anders machen möchte. Als, wenn man gar keine Ahnung hat, dann vielleicht nicht. Dann sollte man da auch einfach weiterklicken. Aber das ist schon was, was ich bei einer Installation immer ändere. So als einzige Sache. Wie gesagt, der Bootloader wird automatisch installiert und der sorgt dann dafür, dass sowohl Windows als auch Linux hinterher gestartet werden können. So, also diese manuelle Partitionierung, wie gesagt, ist komplett optional. Normalerweise klickt man einfach weiter und dann hat er halt die Hälfte für Windows gemacht und die andere für Linux oder sowas. Oder man kann halt so einen Regler hin und her ziehen, so viel soll für Windows sein, so viel für Linux. Ich habe das gerne manuell aus folgendem Grund. Ich möchte das nicht auf einer Partition haben, das Linux, sondern auf zwei Partitionen. Und zwar auf einer möchte ich mein System haben, auf der anderen meine Daten. So, dass wenn ich mal das System neu installiere aus irgendeinem Grund, dass ich meine Daten dann hinterher immer noch habe. Erstmal so grundsätzlich, also man kann 1 bis 4 primäre Partitionen haben und eine von denen kann eine erweiterte, eine Extended-Partition sein. Und in diese erweiterte kann man dann nahezu beliebig viele logische Partitionen tun. Für den als Nutzer hinterher merkt man dann nichts davon. Also unter Windows ist das egal, CDEFG, ob die nur primär oder erweitert sind. Unter Linux sieht man es, wenn man halt so dev, str1 oder so, wie die nummeriert sind. Muss man sich aber auch nicht mit befassen, die werden als Ordner irgendwo angezeigt. Was man braucht wirklich, und was, wenn man halt einfach nur weiterklickt, wird das automatisch geregelt. Man braucht halt eine Root-Partition. Und Swap ist die Auslagerungspartition. Wenn man es jetzt manuell macht, muss man sich halt damit ein bisschen beschäftigen. Man muss halt dafür sorgen, dass die Root-Partition EXT4 als Dateiformat benutzt. Wie gesagt, wenn man das standardmäßig benutzt, wird man nicht danach gefragt. Da muss man sich keine Gedanken drüber machen. Man braucht 4 GB, vielleicht inzwischen ein bisschen mehr. Empfohlen sollte, also es sollten so 15 GB sein, damit man beim Upgrade nicht hängen bleibt. Das braucht nicht so viel Platz. Eine frische Installation hat 4 GB, wenn man da ein paar Programme installiert, so 7 GB. Und da ist schon alles mit drin. Da ist Office und sowas mit drin. Nicht so wie ein neu installiertes Windows, was nur für das System 20 GB braucht. Swap-Bereich sollte so groß sein wie der RAM, oder wenn man so alte Rechner hat mit sehr wenig RAM, weniger als 1 GB RAM, dann sagt man doppelt so viel wie der RAM. Und dann meine Empfehlung ist, eine separate Home-Partition anzulegen, die dann halt den restlichen Platz bekommen. Da kommen halt die privaten Daten hin. Hier kann man so ein bisschen sehen, ist halt eine logische oder eine primäre und sowas. Hier ist noch ein alter Screenshot, da war es noch X3 und nicht X4. Und dann kann man es als nächstes auswählen, als was es verwendet werden soll, ob es als Root oder als Home benutzt werden soll. Aber wenn man sich nicht damit befasst, ist es auch okay. Also man kann das ruhig auf einer Partition lassen. So, jetzt hat man sein Huhn das fertig installieren lassen, das Linux. Dauert auch nicht so lange. Vielleicht so 15, 20 Minuten oder auf einem langsameren Rechner 30 Minuten, dann ist das durch. Wenn man das jetzt auf einem Netbook installiert hat, hat man erstmal, also der merkt das, dass das ein Netbook ist, so, oder er rät es an der Oberfläche, an der Auflösung. Und macht so eine Netbook-Oberfläche. Die soll mehr platzsparend sein und besser für das Netbook. Ich finde sie ganz schrecklich. Ich möchte lieber eine normale Desktop-Oberfläche. Das, was ich euch vorhin gezeigt habe, ist auf diesem Netbook eine Desktop-Oberfläche. Deswegen empfehle ich, das umzustellen. Man startet, geht dazu in die Systemeinstellungen. Auf der Netbook-Oberfläche sind die Systemeinstellungen schon auf dem Desktop drauf. Dann ist hier dieses Symbol, Verhalten der Arbeitsfläche. Dieses Symbol sieht man auch hier in der Ecke, oder wenn man halt, hier sieht man das auch, dass es immer so diese Desktop-Einstellungen sind damit. Und dann hier Arbeitsbereich. Und das ist halt, wenn man so ein Netbook hat, ist das halt auf Netbook eingestellt. Ich stelle das jetzt nicht um, weil das eine Weile dauert, das zu ändern. Dann würde ich empfehlen, das auf Desktop zu stellen. Und dann, wenn das gleich als Desktop installiert wurde, hat man kein Problem, wenn die Netbook-Oberfläche hat keinen Button fürs Minimieren, weil es das Konzept Minimieren da nicht gibt. Aber in jedem Fenster, egal welches, muss nicht Systemeinstellung sein, kann Dateimanager, Firefox oder irgendwas sein. Wenn man hier hinklickt, hat man alle möglichen Optionen. Eine ist hier Unterfenster zusammenfassen und sowas, aber ich will hier weitere Aktionen, Einstellungen für die Fensterverwaltung. Da kann man alle möglichen schönen Sachen einstellen, Desktop-Effekte und sowas, was passiert, wenn man an den Rand geht, so. Und Fensterdekoration, Knöpfe, dann kann man hier einstellen, dass, ob man hier das Minimieren haben will oder nicht, ob man seinen Schließen-Button vielleicht lieber links oben statt rechts oben haben möchte oder sowas. Kam mal eine Besucherin auf dem Kieler Linux-Tagen, meinte, ja, sie hat bis jetzt Atari benutzt, jetzt kann sie nicht mehr benutzen, weil es keinen Druckertreiber mehr dafür gibt für ihren neuen Drucker. Aber sie schließt sich die ganze Zeit versehentlich die Fenster, weil bei Atari ist anscheinend das X links oben und rechts oben ist Maximieren oder sowas. Und man kann man das umstellen. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich das noch nicht. Ich dachte, naja, prinzipiell ist die Frage auf, kann man das umstellen? Bei KDE immer ja. Die Frage ist dann nur, wie. Haben wir eine Weile gesucht und tatsächlich, ich kann die Knöpfe hier hin und her schieben. Ich kann das X links oben hin machen, wenn ich will. Ich kann halt hier so zusätzliche Funktionen machen, immer im Vordergrund halten und sowas, sehr praktisch, wenn man ein Video schauen möchte. Okay. Aber wenn man einen größeren, wenn man einen Laptop hat oder einen PC, hat man dieses Problem nicht. Aber umgekehrt, wenn man auf seinem Desktop gerne die Netbook-Oberfläche benutzen will, weil die einem gefällt, kann man das auch umstellen. So, jetzt hat man, das Problem mit Firefox gibt es nicht mehr. Man hat vielleicht ein paar Fragen zum Netzwerk, Programme nachinstallieren, und so Sachen wie Flash oder MP3s abspielen, DVDs abspielen, da gehen manchmal Sachen nicht out of the box. Ein wichtiger Hinweis, bei Linux wird Groß- und Kleinschreibung unterschieden, während es in Windows nicht in einem Ordner zwei Dateien mit dem gleichen Namen, sagen wir Index.html mit großem i und kleinem i geben kann, geht das unter Linux. Wenn man hier also von irgendjemandem in einem Forum eine Hilfe bekommt, leg mal die und die Datei an oder gib mal den Befehl ein, von denen exakt abtippen und darf nicht die Groß- und Kleinschreibung ändern. So, wenn man so LAN hat, also so Router, funktioniert einfach, so anstecken geht. Wenn man jetzt DSL hat, wo man halt keinen Router hat, sondern von seinem Laptop oder PC aus sich einwählen muss. Ich habe jetzt hier ein WLAN-Symbol, weil ich im WLAN bin. Wenn ich das ausmache, sieht man das vielleicht besser. Gucken. Dann sieht man hier halt so ein Symbol oder halt im ausgeschalteten Zustand halt so. Dann geht man hier in diese Ecke. Ja, also wenn man mit der linken Maustaste draufklicken auf dieses Netzwerksymbol, nicht mit der rechten. Das ist ein bisschen anders als wohl bei Windows. Hier Einstellungen und dann halt hinzufügen DSL. Ist vielleicht nicht ganz trivial zu finden, wenn man es noch nie gesehen hat, aber dann ist es ganz einfach. Andere Möglichkeit ist, es auf der Konsole mit sudo pppoekconf zu machen. Wenn man auf der Konsole, wenn so in eckigen Klammern sowas angegeben ist, so ein Beispiel, dann ist das der Default-Wert. Wenn man Enter drückt, wird der übernommen. Für die allermeisten Sachen muss man also nichts eingeben, sondern nur Enter, Enter, Enter drücken, außer an der Stelle, wo das Passwort abgefragt, der User und das Passwort abgefragt werden. So, WLAN. Manchmal geht es sofort, manchmal nicht. Wenn es nicht geht, geht man in die Treiberverwaltung. Also man kann da hinklicken über System und da Treiberverwaltung. Man kann aber auch Alt F2 drücken. Ja, jetzt habe ich es weggeklickt. Alt F2, dann geht hier oben so ein kleines Fenster auf für Befehle. Dann geben wir da mal Treiberverwaltung ein. Es kommt ein bisschen auf die Version ein. Diese Treiberverwaltungssoftware würde in jeder Version einmal umbenannt. Manchmal heißt es Additional Drivers, manchmal heißt es zusätzliche Treiber, manchmal heißt es Hardware Treiber. Jetzt heißt es Treiberverwaltung. Jetzt sieht man so, der sammelt gerade irgendwelche Informationen. Und zwar über Hardware, für die es keine Open Source Treiber gibt. Also für zum Beispiel so eine Intel Grafikkarte ist schon der Treiber gleich mit drin. Und für Nvidia oder sowas ist zwar ein Open-Source-Treiber drin, aber es gibt ja auch einen proprietären, einen, der von Nvidia hergestellt wurde. Und für WLAN-Karten gibt es meistens nur proprietäre Treiber. Jetzt sucht er für alle Sachen, also jetzt sucht er die Liste der Hardware, für die es proprietäre Treiber gibt. Jetzt ist er fertig. Anscheinend gibt es hier für meine ATI Radeon-Grafikkarte, könnte ich jetzt halt hier einen anderen Treiber benutzen. Könnte ich das halt anklicken, sagen anwenden und dann wird es runtergeladen und benutzt. Das ist so ein bisschen aus rechtlichen Gründen so, weil man die Treiber, die halt irgendwie so eine Firma hergestellt hat, nicht einfach mit da reinpacken darf und auf so ein CD-Image draufpacken darf. Aber als User, der diese Hardware gekauft hat, hat man das Recht, diesen Treiber zu benutzen. Deswegen, wenn ich als User das anklicke, dass ich das haben will, ist das wieder rechtlich okay. Deswegen muss man das halt mit diesen Treiberverwaltungen einmal machen, bei manchen Grafikkarte und bei manchen und den meisten WLAN-Karten. Okay. Machen wir weiter. So, wenn man neue Software installiert, geht man nicht wie bei Windows auf irgendeine mehr oder weniger vertrauenswürdige Website und lädt sich eine Setup-Exe runter und führt die dann aus, sondern man macht das, sagt seinem Paketmanagement-Programm: Bitte installiere diese Software. Unter Anwendungen, System, Programmverwaltung oder Paketverwaltung, je nachdem. Anwendungen, System und hier ist irgendwo Programmverwaltung. Firefox war hier von der vorherigen Version als Beispiel, weil es früher nicht Firefox der Standardbrowser war. Die meisten Leute erstmal gefragt haben, wie kriege ich Firefox. Aber sagen wir mal, Thunderbird ist nicht vorinstalliert auf Kubuntu, weil da ein anderes, weil da Kmail vorinstalliert ist. Vielleicht möchte man aber Thunderbird haben. Ah, ich muss hier in die Suche gehen. Nee, er hat es. So, na, jetzt. Ah, okay. Ja, kein WLAN, okay. Das ist natürlich ungünstig. Okay, aber prinzipiell findet er jetzt alle Programme, die irgendwie was mit Thunderbird zu tun haben. Die kann ich jetzt halt irgendwie anklicken und dann kann ich die alle auf einmal installieren. Also muss auch nicht eins nach dem anderen. Wenn er irgendwelche Bibliotheken dafür braucht, lädt er das alles mit runter und installiert das. Man kann das hier drüber auch wieder deinstallieren. Der aktualisiert es auch. Hier in der Ecke sieht man hier, es gibt Aktualisierungen. Wenn ich da jetzt draufklicke, sucht er für alle Programme, die installiert sind, die Aktualisierung. Nicht nur wie bei Windows für die Windows-Komponenten. So, sondern eben auch für nachinstallierte Sachen wie Thunderbird. Deswegen sollte man alle Sachen, die irgendwie sich über die Paketverwaltung installieren lassen, darüber installieren. Wo kommt diese Software her? Aus sogenannten Paketquellen oder Repositories, die teilweise von Canonical gepflegt werden, also das ist die Firma, die hinter Ubuntu steht, teilweise von Privatpersonen, also es gibt verschiedene Repositories. So. Je nachdem, welche Software man benutzt, reicht es nicht, Installieren anzuklicken. Manchmal muss man irgendwo noch auf Anwenden klicken. Das ist manchmal für Anfänger verwirrend. Manchmal gibt es irgendwo oben oder unten noch einen Anwenden-Button. Hier nicht, wenn man hier Installieren klickt, geht das. So, deswegen steht das hier manchmal nach Suchen und Auswählen nochmal Anwenden. So, dann so Flash Java MP3. Es gibt ein Paket namens Kubuntu Restricted Extras. Jetzt ist es so, wenn man durch die Installation geht, gibt es irgendwo ein Häkchen, möchte man so Third-Party-Programme haben, dann wird das schon mit installiert, meines Wissens. Da ist dann schon so Flash und Java und MP3-Support alles dabei. Wenn man das irgendwie nicht angeklickt hat, muss man halt dieses Paket nachinstallieren. Wenn man es nicht hinkriegt, bei uns im Forum fragen. Wie gesagt, wir helfen Neulingen dabei gerne. Kopiergeschützte DVDs gehen dann noch nicht, wieder aus irgendwelchen rechtlichen Problemen. Und zwar, die meisten kopiergeschützten DVDs sind mit diesem CSS geschützt. Dafür gibt es auch dieses libdvd css2, dass das die dann auch lesen kann. Das ist aber wieder rechtlich problematisch, das auf die CDs mit drauf zu packen. Vor allen Dingen müssen die CDs für alle Länder gültig sein. Wir können nicht für pro Land eine andere CD machen, beziehungsweise halt DVD jetzt. Und in manchen Ländern ist das halt rechtlich ein bisschen grenzwertig, das auszuliefern. Und zwar, weil das so funktioniert, es gibt zwar nur so 48 Schlüssel, die auch schon längst alle bekannt sind, aber offiziell dürfen die nicht bekannt sein. Der DVD-Player, den man zu Hause hat, der physische, der kennt diese Schlüssel und kann die so abspielen. Aber wenn man diese extrem geheimen Schlüssel jetzt wüsste, dann könnte man die DVDs damit ja auch kopieren. Das ist ja schrecklich illegal, also DVDs Raubmord zu kopieren. Deswegen kann halt diese Bibliothek, weil sie theoretisch auch dafür benutzt werden könnte, nicht so einfach ausgeliefert werden. Deswegen hier an diese Anleitung gucken, also im Prinzip ist es trotzdem ganz einfach. Muss ein Befehl einmal noch kopiert werden, dann geht das. Dann geht so normales Flash und sowas geht schon. Aber zum Beispiel, also Netflix geht inzwischen auch schon mit den Kubuntu Restricted Extras, aber es gibt noch ein paar Seiten, die dann immer noch nicht gehen. Zum Beispiel Watch Ever und sowas und also so ein paar andere Videoseiten. Und bestimmte Spiele und sowas, weil die halt nicht nur ein normales Flash haben, sondern die benutzen Shockwave oder sie benutzen Silverlight oder irgendwie sowas. Dafür gibt es jetzt Pipelight. Das ist eine Variante von Wine. Wine, ich sag mal vereinfacht, es emuliert Windows. Das ist nicht technisch nicht ganz korrekt, aber man muss sich jetzt nicht mit dem Unterschied befassen. Pipelight ist eine Variante davon, die speziell darauf optimiert ist, dass diese ganzen Silverlight und Shockwave und sowas, dass diese Sachen funktionieren. Wenn man also so einen Dienst benutzen möchte und das funktioniert nicht, dann sollte man sich mal bei Pipelight auf dieser Wiki-Seite schlau machen, wie man das installiert. Und es reicht nicht, das Pipelight zu installieren, man muss dann nochmal aktivieren, welche von diesen Features man haben möchte. Ist aber auch nicht schwer, es ist, also, ist grafisch, man startet das Programm, klickt das an, dann geht das. So, eine Frage, die oft kommt, ist bei KDE ist es so, standardmäßig, wenn ich auf eine Datei klicke, wird die sofort geöffnet oder ein Programm sofort gestartet. Das ist ja unter Windows anders, da doppelklickt man ja und viele Leute doppelklicken dann halt intuitiv und starten sich ihre Dateien doppelt oder irgendwas. Das kann man ausschalten, wenn einen das stört. Und zwar, habe ich die Systemeinstellungen noch offen? Ich weiß nicht, hier Systemeinstellungen. Eingabegeräte, aber wir wollen natürlich was, wir können auch einfach nach Tastatur suchen, dann findet ihr das auch. Hier, das ist also noch nicht ausgegraut, das sind die Eingabegeräte, Tastatur, Maus und sowas. Ich suche nicht Tastatur, ich suche Maus, sorry. Also ich habe jetzt trotzdem die Eingabegeräte gefunden, hier ist die Maus. Wenn man lieber doppelklicken statt einfach klicken möchte, stellt man das halt um. Ich lasse das mal gerade offen, weil als nächste Übung brauchen wir die Maus, die Tastatur. Kompositionstaste. Während man unter Windows jetzt nicht so einfach solche Sonderzeichen, solche kombinierten Zeichen eingeben kann, kann man das unter Linux ziemlich einfach machen. indem man eine Taste, die man festgelegt hat, eine Compose-Taste, zum Beispiel Menü-Taste, Windows-Taste, ich benutze Caps-Lock dafür, weil ich Caps-Lock nicht brauche, man drückt die, man lässt sie wieder los, dann drückt man halt zum Beispiel hier für den Buchstaben Welle, also Tilde, und dann lässt man die wieder los und drückt zum Beispiel N. Oder halt hier, um das Ö, das Dänische, einzugeben, halt Windows-Taste drücken, loslassen, Slash, loslassen, O, loslassen, dann ist das fertig. Das ist also diese Compose-Taste, legt man selber fest. In den Systemeinstellungen, Eingabegeräte, Tastatur, wo wir also gerade sind. Ja, Tastatur, erweitert. Tastatureinstellung ändern und jetzt müssen wir gucken, wo hier diese Compose-Taste ist, wo ich sie sehen würde. Da, Position der Compose-Taste. Aufklappen und ich möchte halt die Windows-Taste, die Menü-Taste und ich glaube Caps Lock kann ich dafür eigentlich auch festlegen. Hochstelltaste. Zack. Und jetzt kann ich wenn ich jetzt hier das Windows drücke, slash O, hat er jetzt, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, das ist ein durchgestrichenes O. Wenn man möchte, kann man seine E und O mit Akzenten drauf auch so machen. Also wenn man die Standardeinstellung nicht verändert hat bei der Installation, verhält sich das wie unter Windows. Also man drückt seine Akzenttaste und dann E und dann macht er daraus das E mit Akzent. Wenn man umstellt auf No Dead Keys, dann wird, wenn man Akzent drückt, wird direkt ein Akzent geschrieben und sowas. Oder halt Dach wird direkt das Dach geschrieben, also der Akzent-Zirkumflex. Das kann sinnvoll sein, wenn man diese Sonderzeichen, also diese Akzente an sich zum Programmieren viel braucht zum Beispiel. Dann kann man die auch über diese Compose-Taste eingeben. Jetzt sind wir denn 10 Minuten. Druckertreiber sind für fast alles dabei, also man muss nicht da irgendwie die CD, die beim Drucker dabei ist, irgendwie benutzen. Da sind im Allgemeinen nur Windows und vielleicht irgendwelche Mac-Treiber drauf. Drucker, die über USB angeschlossen werden, werden meistens automatisch erkannt. Wenn irgendwas nicht erkannt wird oder man einen Netzwerkdrucker haben will, Drucker, da klicken Sie hier, um einen neuen Drucker hinzuzufügen. Dann, wenn einer angeschlossen wäre, würde er jetzt meistens in der Liste nach einiger Wartezeit automatisch erscheinen. Wenn nicht, klickt man sich da durch und hat man eine lange Liste von Herstellern, dann eine lange Liste von Modellen dazu, findet man meistens was. Wenn nicht, dann halt ein ähnliches Modell probieren, mal ein bisschen gucken. Meistens gibt es sogar mehrere Treiber für einen Drucker und irgendeiner geht dann gut. Meistens einer ist immer empfohlen. Der geht meistens, manchmal halt nicht, dann probiert man halt einen anderen. Aber generell sind Drucker unproblematisch. Was schwierig ist, sind Scanner. Das zeige ich jetzt hier auch nicht. Also das muss man dann schon von der Sane-Seite sich den Treiber runterladen. Da geht nichts mit anschließen und geht. Spiele werden oft gefragt. Also einerseits, wenn man jetzt mit Spiele sowas meint wie Solitär oder so, dann wird man mit Linux glücklich, dann installiert man sich sein Paket KDE-Games. Da sind halt so Mahjong und sowas dabei und Tetris und sowas. Meine Mutter hat lange Linux vorwiegend fürs Mahjong-Spielen benutzt. Gibt es von manchen Spielen Linux-Varianten, also so Doom und sowas, Wolfenstein, Enemy Territory ist da sehr beliebt. Davon gibt es eine Liste im Ubuntu-User-Wiki unter Spiele. Wenn es halt ein Spiel ist, von dem es keine Linux-Variante gibt, soll ja gelegentlich vorkommen, leider ziemlich oft. Prinzipiell halt, wie gesagt, Wine. Wie gesagt, Windows-Emulator ist nicht technisch nicht ganz korrekt, aber um sich was vorstellen zu können, kann viele von denen zum Lauf bringen. Dann gibt es eine Wine-Variante namens CDGA. Die kostet halt ein bisschen Geld, aber nicht viel. Die ist halt darauf spezialisiert, Spiele zum Laufen zu kriegen. Da gehen die meisten auch mit. Kann man halt wieder im Ubuntu-User-Wiki unter Spiele nachgucken. Und Wine-Headquarter in der AppDB, in der Application Database, kann man halt sehen, welche Spiele gehen und wie gut und mit welcher Version und sowas oder ob man irgendwelche speziellen Dinge tun muss, damit es geht. Andere Variante ist Virtualisierung, vor allem VMware VirtualBox KVM. Da haben früher viele noch gesagt so, ja, aber wenn es virtualisiert ist, dann ist das ja viel zu langsam. Aber wenn man bedenkt, dass heute viele Firmen ihre Server, in denen sie produktiv arbeiten, in einer Virtual Machine laufen lässt, kann man das eigentlich nicht mehr so gelten lassen. Also kommt natürlich darauf an, wie gut der Rechner ausgestattet ist, ist normalerweise nicht mehr viel langsamer. Und die endgültige Alternative ist natürlich Dual Boot. Man hat Windows und Linux nebeneinander drauf und wenn man halt spielt, dann startet man halt das Windows. Bin gleich fertig. Also, wie gesagt, kubuntu.org, da komme ich her. Wir brauchen Leute, die mithelfen, die halt neuen Usern helfen im Chat, im Forum, auf der Mailingliste. Wir brauchen Leute, die News fürs Portal schreiben. Wir brauchen Leute, die den Server administrieren können. Meine Serveradministratoren haben mich größtenteils verlassen. Auch zum Administrieren vom Forum und für Linux-Messen. Wenn ihr da Lust drauf habt, könnt ihr mich ansprechen oder mir im Forum eine PN schreiben oder über die Mailingliste. Meine E-Mail-Adresse stand ja auch auf der ersten Seite. Ja, steht hier, Kontakte. Noch eine Info für Distri-Wechsler. Wenn irgendjemand von einer Distribution kommt, wo der Root-User verwendet wird, gibt es bei Kubuntu nicht so, der ist deaktiviert. Wenn irgendwo das Passwort gefragt wird, ist das eigene Passwort gemeint, nicht das Root-Passwort. Auf der Konsole macht man halt statt su, macht man sudo den Befehl. Oder sudo minus s ist wie su, dann hat man halt eine Root-Konsole hinterher. KDE ist so für grafische Programme. Ja, der Rest ist jetzt nicht so wichtig. Okay, danke, tschüss.